Ja, wie bin ich zu diesem Thema gekommen, Gottes Boden auf der Standspur? Normal, wenn ich hier bin, berichte ich immer erst noch ein bisschen was vom Sinnenpark, aber da gibt es momentan nicht so viel zu berichten, weil ich bin in Kurzarbeit. 46 Jahre gehe ich arbeiten und das erste Mal in Kurzarbeit. Also es war am Anfang des Jahres, dürften noch zwei Veranstaltungen sein und just mit dem letzten Tag oben in Bochum dürfte nichts mehr stattfinden. Und leider können die Veranstaltungen da nicht momentan sein. Und auch jetzt im Herbst mit den Gemeinden, wo ich jetzt Kontakt hatte, momentan wäre ich beim Bibellesebund. Die haben gesagt, das ist unmöglich, dass wir das machen. Wir haben Angst, dass da was passiert. Und mit den Abstandsregeln, das können wir nicht einhalten, kann man natürlich verstehen. Und deswegen ist es spannend, wie geht das überhaupt weiter? Und so ist auch die Predigt entstanden, dass ich überlegt habe, Mann, ich fühle mich wie auf die Standspur gestellt. Das macht natürlich keinen Spaß. Letzte Woche bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen und beim Reiskirchen, der Dreieck ist so ein Berg und da war ein Stau. Und dann auf einmal, als wir länger standen, fingen die ersten Autos so vorne ein bisschen an zu qualmen. Und da mussten die raus auf die Standspur. Und ich habe gedacht, ach nee, jetzt ein Stau, eine Hitze wie verrückt. Und dann müssen die Leute auch noch auf die Standspur, auf irgendjemand warten, der dann kommt und ihnen vielleicht wieder auf die Straße hilft. Und das macht, ich glaube, so richtig Spaß keinem. Boden Gottes auf der Standspur. Im August 2013 ging eine traurige Nachricht durch die evangelikale Medienwelt. Beim Gleitschirmspringen verunglückt der Evangelist und Leiter des Tauernhofs Hans-Peter Reuer im Alter von nur 51 Jahren. Was war passiert? Hans-Peter Reuer war gegen Mittag mit seinem Gleitschirm von einer Bergkuppe gestartet und kurz nach dem Start muss es aber zu Problemen gekommen sein, sodass er der dreifache Familienvater in eine Felsrinne stürzte. Nachdem Reuer am Abend nicht wie vereinbart am Treffpunkt erschien, begann eine groß angelegte Suchaktion. Schon kurze Zeit später entdeckten ein Polizeihubschrauber und die Leute dort die Leiche in einer Felsrinne. Was für ein Schock. Hans-Peter Reuer war doch für so viele Menschen ein Segen und hätte noch so viel für Jesus Christus bewirken können. Und dann dieser schreckliche Unfall. Ich habe nochmal im Internet geguckt und über seine Todesanzeige fand ich die Verse aus Philipper 1, die Verse 21 und 23. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Und ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Diese Verse so über seine Todesanzeige. Boden Gottes auf der Standspur oder wie bei Hans-Peter Reuer ganz aus dem Verkehr gezogen. Da ist man erstmal richtig geschockt und stellt sich die Frage, Mann, wie kann Gott denn sowas zulassen und warum muss so ein wichtiger Mann, der so viele Menschen bewegt hat und so viele Menschen geprägt hat, so früh abtreten bei so einem Sportunfall? Genau das frage ich mich auch hier die letzte Zeit des Öfteren und so ist auch diese Predigt entstanden in den letzten Monaten. Mein Jahr war gut ausgebucht. Und die ersten beiden Veranstaltungen, die waren so richtig, richtig schön. Es ist so richtig viel passiert auch. Und man hat sich gefreut, den Menschen die gute Nachricht zu sagen. Und dann ist auf einmal alles dicht. Keine Veranstaltung mehr seit März und es kann nichts geschehen. Tausende Leute hätten die Botschaft hören können, hätten erreicht werden können, hätten so die Bibel mit allen Sinnen erleben können, aber dann nichts. Gottes Boden auf der Standspur. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? So, wunderbar, ach klasse, Mensch, dass wir zwei das noch hinkriegt haben. Super, klasse. Und ich lese diesen Text aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 16, wer gerne mitlesen möchte, nach der Hoffnung für alle. Elia muss fliehen. Berichtet Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf weißen Stein gebacken war, und ein Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten ermordet. Und nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag, Elia, geh. Geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien, danach salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel und schließlich Elisa, der Sohn von Schaphat aus Abel-Michola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Gottes Boden auf der Standspur. Um diesen Text hier ein bisschen besser zu verstehen, muss man die Vorgeschichte noch einmal genauer betrachten. Über drei Jahre versteckt sich Elia vor Ahab. Er flieht in ein fremdes Land und Ahab lässt ihn überall suchen und findet ihn nicht. Und immer diese Spannung, Mann, oh Mann, wenn er mich findet, was geschieht dann? Er hasst mich, er möchte mich umbringen. Und dann schickt Gott Elia zu Ahab und der Ahab ist natürlich entsetzt. Und Ahab sagt zu ihm, da ist der Mann, der über Israel so viel Unglück gebracht hatte. Über drei Jahre hat es nicht geregnet. Doch Elia kontert, nein, nicht ich, sondern du bist daran schuld, weil du nicht auf Gott gehört hast, sondern anderen Göttern dienst. Komm morgen mit deinen Propheten auf den Berg Karmel, dort wird sich zeigen, wer der wahre Gott ist. Und dann lässt er die auftanzen, die 400 Propheten der Aschera und 450 Propheten Baals. Das muss man sich mal überlegen, was da abgeht. Die kommen auf den Berg Karmel, der König mit seinen Leuten kommt auf den Berg und da ist der Mann Gottes, Elia, steht dem gegenüber alleine. Und dann leben sie dort auf dem Berg Karmel etwas Unglaubliches. Das ganze Volk und die Propheten. Sie bauen einen Altar, sie bringen Opfer dar und dann sagt Elia, Ihr lieben Baalspriester und Priester der Aschera, tanzt um den Altar, betet euren Gott an, dass Feuer vom Himmel falle und das verschlingt. Und wenn kein Feuer fällt, dann seid ihr keine, glaubt ihr nicht an den wahren Gott. Und die tun das und ritzen sich und schreien und es geht über Stunden und es passiert nichts, gar nichts. Und als Elia betet, fällt Feuer vom Himmel und verschlingt das Opfer, die Steine. Und er hatte auch nochmal reichlich Wasser über den Altar kippen lassen. Auch das wird weggesaugt. Was für ein gigantisches Zeichen. Elia bringt darauf die falschen Propheten von Baal und Aschera um, 850 Mann. Und dann betet er für Regen, für den lang ersehnten Regen. Und schickt seinen Diener los, auch wieder interessant, er betet und steht vor Gott und siebenmal muss der Diener losrennen und beim siebten Mal sieht er ein ganz kleines Wölkchen kommen und er weiß, der Elia, jetzt geht's los. Und er sagt zum König Ahab, mach dich auf den Weg, es wird gleich richtig regnen. Und dann rennt er vom Karmel bis nach Jezreel vor dem Wagen des Königs her. Unglaublich, gut 20 Kilometer. Da lesen wir in 1. Könige 18, dann kam die Kraft des Herrn über Elia. Der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahabs Wagen her bis nach Jezreel. Also Leute, was für eine gewaltige Geschichte. Zeichen und Wunder geschehen. Gewaltiger kann es eigentlich gar nicht sein. Mehr kann eigentlich nicht passieren. Jetzt muss doch Ahab glauben und man hat auch den Eindruck, der Ahab ist mit dieser Situation zufrieden, denn er tut nichts erstmal gegen den Elia. Auch wie diese Propheten umgebracht werden, diese Falschen, tut er nichts, sondern lässt das geschehen und vielleicht hat er sogar gedacht, Mensch, ja, der Elia hat recht. Aber dann kommt alles anders. Ahab kommt nach Hause und erzählt es Isabel, erzählt von diesem, was dort am Berg passiert ist, erzählt, dass die ganzen Propheten umgebracht worden sind. Und dann kommt die Todesdrohung zu Elia. Da schickt die Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Boah. Ich stell mir vor, was in Elia da vorgegangen ist. Und ich möchte euch einladen, stellt euch das ein bisschen vor. Nichts mit Umkehr des Königs und seinem Haus. Ganz Israel hatte doch dieses unglaubliche Wunder erlebt. Gott hatte sich gezeigt in seiner ganzen Macht. Da kommt Feuer vom Himmel und der Altar verschwindet, die Steine verschwinden, das Wasser verschwindet. Ein deutliches Zeichen. War denn alles umsonst? Frust und Angst stellen sich bei Elia ein. Und was tut er? Er flieht mit seinem Diener. Er rennt und rennt bis in die Wüste. Dort lässt er am Rand der Wüste seinen Diener zurück und geht alleine weiter. Boden Gottes auf der Standspur. Kennen wir das vielleicht auch? Da haben wir in unserer Gemeinde schon so viele Aktionen durchgeführt, um Menschen die gute Botschaft zu sagen, vielleicht in unserem Dorf. Und nur ganz, ganz wenige entscheiden sich für Jesus Christus. Wir machen eine tolle Kinderarbeit über viele, viele Jahre. Und von denen, die dort über viele Jahre kommen, bleiben nur ganz wenige in der Gemeinde und finden Anschluss und finden zum Glauben an Christus. Selbst Geschwister, die vielleicht lange in die Gemeinde gekommen sind, ziehen sich zurück, bleiben auf einmal ganz den Gottesdiensten fern. Das Miteinander, hat man den Eindruck, wird immer ein bisschen komplizierter. Die Erwartungen der anderen kann ich vielleicht gar nicht erfüllen. Und ich muss euch sagen, bei meiner Sinnarbeit ist das ähnlich, obwohl im Durchschnitt über 1500 Leute in jede Ausstellung kommen, erleben wir es, dass in der Nacharbeit oft ganz wenig passiert. Ich lade die Leute immer ein, das Bibelheft als Nacharbeit, was ich hier habe, oder auch einen Kaffee hinterher und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich sage, wenn es irgendwie geht, bietet einen Glaubenskurs an oder so, dass die Menschen einfach die Möglichkeit haben, Jesus noch näher kennenzulernen. Und wenige lassen sich dazu einladen. Und das ist auch manchmal echt frustrierend. Zurück zu Elia. Also ich kann Elia gut verstehen. Der ist über Jahre diesem unglaublichen Druck ausgesetzt und dann geschieht das große Zeichen und im Volk passiert nichts. Beim König und der Isabel passiert nichts. Anstatt Umkehr und Aufbruch erlebt er Bedrohung und Verfolgung. Und er wird bedroht. Er hat Angst und er rennt um sein Leben. Und wir lesen in Vers 4, dass er sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich bitte sterben. Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich bitte sterben. Wie reagiert Gott auf die Flucht? Das ist sehr, sehr interessant. Und ich habe bei meiner Vorbereitung über diese Reaktion von Gott sehr lange nachgedacht und auch für mich einige Schlüsse gezogen. Er sieht seinen Boden und schickt ihm in der hoffnungslosen, lebensmüden Situation zweimal einen Engel. Wie schön ist das? Frisches Fladenbrot gebacken auf dem heißen Stein und Wasser stärken Elia. Aber an der Situation ändert sich erstmal nichts. Mit dem Fladenbrot kommt nicht der Hinweis, hey Elia, ganz cool bleiben, es wird alles gut. Nein, wir lesen davon gar nichts. Ahab und Isabel bleiben seine Freunde. Es geschieht kein Umdenken. Es geschieht auch keine Umkehr im Volk. Aber was wir auch beobachten, Gott macht Elia auch keine Vorwürfe, so nach dem Motto, wie kannst du jetzt fliehen, wo ich doch meine Macht so bewiesen habe? Mann, oh Mann, da hat es doch echt gekracht auf dem Berg Karmel. Warum bist du nicht geblieben? Lieber Elia, du fliehst vor einer Frau. Das kann doch nicht wahr sein. Lieber Elia, was muss noch geschehen, damit du merkst, wie groß ich bin? Propheten müssen doch stark sein, das sind doch die Bogen Gottes. Nein, von solchen Vorwürfen lesen wir hier nichts. Gott gibt ihm neue, unglaubliche Kraft. Er wandert 40 Tage und Nächte bis zum Berg Horeb. Da ist ein Eisenmann gar nichts dagegen. Also die machen mal einen Tag, 10 Stunden, aber hier 40 Tage, 40 Nächte marschiert er zum Berg Horeb, zum Berg Gottes. Dort, wo Mose 40 Tage am Berg war und die 10 Gebote empfangen hat. Die Geschichte, wie Gott mit Elia umgeht, macht mir ganz viel Mut und sollte uns Hoffnung machen. Gott macht in dieser Geschichte hier nicht seinen Boden verantwortlich für die Auswirkungen seines Auftrages. Eventuell so mit den Worten, wenn du mehr geglaubt hättest, dann wäre auch mehr passiert. Davon lesen wir überhaupt nichts. Und das ist schön für uns zu wissen, als Bote Gottes bin ich nicht für die Auswirkungen meines Auftrages verantwortlich. Als Bote Gottes bin ich nicht für die Auswirkungen meines Auftrages verantwortlich. Ich möchte noch was lernen hier aus der Geschichte. Gott muss sich auch nicht vor Elia rechtfertigen. Das ist bei uns im Denken manchmal so drin, dass wir alles so kapieren und verstehen und denken, das muss doch jetzt Gott irgendwie mir klar machen, dass ich das checke. Das muss er nicht. Gott möchte von uns gehorsam zum Gehen und Verkündigen seiner guten Nachricht. Mehr nicht. Was diese gute Botschaft bewirkt und was in Menschen passiert, liegt nicht in unserer Macht. Wir würden das zwar gerne im Griff haben, würden zwar gerne ein Rezept haben, wie sich Leute entscheiden und dass sie sich auch ja entscheiden, aber es liegt nicht in unserer Macht. Und ich finde, das ist auch eine wahnsinnig große Entlastung. Ich empfinde das als große Entlastung und als große Befreiung. Gott ermutigt Elia. Als Elia am Berg Horeb angekommen ist, spricht Gott zu ihm. Das ist nochmal interessant, was dort passiert. Und er sagt, Elia, was tust du denn hier? Elia, was tust du denn hier? Und Elia erzählt Gott, was ihn so belastend und lebensmüde macht. Allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Alles umsonst. Gott antwortet nicht direkt auf Elias Ängste. Es ist interessant, was dann passiert. Elia, komm aus deiner Höhle, denn ich will an dir vorübergehen. Und ein heftiger Sturm bricht über ihn und reißt Felsbrocken weg. Das lesen wir so leicht drüber, aber das muss man sich vorstellen. Da steht der Elia in seiner Höhle und dann kommt so ein Sturm und Felsbrocken fliegen durch die Gegend. Hallo, da geht was ab. Dann bebt die Erde. Aber auch im Erdbeben war der Herr nicht, genauso wie in dem Sturm nicht. Dann kam Feuer, aber auch im Feuer war der Herr nicht. Und dann kam ein leichter Wind. Elia bedeckte sein Angesicht und Gott fragt ihn noch einmal, Elia, was tust du hier? Ich finde das herrlich. Er ist an Elia wirklich interessiert. Und Elia erzählt seine Geschichte noch einmal und kann so seinen Frust loswerden. Wieder antwortet Gott nicht direkt auf Elias Verzweiflung. Nachdem Elia sein Herz bei Gott ausgeschüttet hat, gibt ihm Gott einen neuen Auftrag. Und ich sage euch, ich habe bei meiner Vorbereitung eine Zeit lang hier drüber nachgedacht. Und ich verstehe die Geschichte von Gott und Elia am Berg Gottes für mich so. Gott hört sich zweimal Elias Frust an, obwohl er genau weiß, was passiert ist. Im Sturm, im Erdbeben, im Feuer zeigt Gott dem Elia, dass er alle Macht hat. Alle Macht. Und indem er Elia einen neuen Auftrag gibt, zeigt Gott Elia ganz klar, dass er Gott, Könige und Propheten einsetzt und damit auch alle Fäden in der Hand hält. Elia, du kannst ganz getrost sein. Ich bin doch da. Ich habe letztendlich alles im Griff. Ich komme ans Ziel. Und ich glaube, das hat Elia durch diese Auswirkungen und dieses Erscheinen Gottes kapiert. Gott sieht aber auch, dass Elia mit seiner Kraft am Ende ist und beruft einen neuen Propheten, Elisa. Mit dieser Entlastung und dem Wissen, dass er nicht mehr die Verantwortung tragen muss, geht Elia zurück. Wir lesen nichts mehr von Angst und Überforderung. Er geht und erfüllt den Auftrag, den er von Gott bekommen hat. Ich glaube, dieser Text kann uns ganz viel Mut machen, in schwierigen und hoffnungslosen Situationen doch auf Gott zu vertrauen. Letztendlich hat er die Fäden in der Hand, auch wenn es vielleicht überhaupt nicht danach aussieht. Mit einer kleinen Geschichte aus meinem Leben möchte ich euch auch in eurem Glaubensleben Mut machen. Über ein Jahr wusste ich damals, dass ich eigentlich mit dem Sinnpark anfangen sollte. Aber dann kamen bei mir immer wieder Zweifel. Ich habe Gott gesagt, ich bin zu alt, Mitte 50, such dir einen, der jünger ist. Ich bin eh in einem christlichen Werk, ich war ja im ERF, ich kann eh für dich doch hier so viel tun. Und außerdem ist das riskant. Das Ganze muss durch Spenden getragen werden. Ich gehe in eine kleine Gemeinde, wir sind nur wenige Mitglieder, wo soll das viele Geld herkommen? Ich traue mich nicht. Und eines Morgens, als ich wieder meine stille Zeit gehabt habe und eigentlich dieses Drängen da war, dass ich das doch machen sollte, da sage ich, Mensch Gott, gib mir doch einen Vers, dass ich wirklich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und da hat er mir diesen Vers gegeben aus Lukas 9, Vers 62. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Ich bin an diesem Mittag in ERF zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich möchte was anderes machen und ich möchte im ERF kündigen. In dieser Zeit, das sind jetzt fast 6 Jahre, musste ich nicht ein einziges Mal zittern, dass das Geld nicht gereicht hat. Ich musste auch nicht zittern, dass das Projekt in den Gemeinden nicht aufging. Gott hatte mich beauftragt, hatte mich als Boden losgesandt und es dürfte vieles passieren. Fast 40.000 Leute haben so die Botschaft von Jesus gehört, haben mit allen Sinnen die Bibel kennengelernt. Letztes Jahr im Sommer war ich voller Zweifel. Ich hatte eine große Verausstellung am Schönblick und hatte gerechnet, dass die mindestens mal 3.000, 4.000 Leute erreichen und dann waren es gerade mal 1.500. Lag vielleicht ein bisschen daran, dass eine fürchterliche Hitze war und dass denen ihr Konzept auch da nicht so aufgegangen sind. Aber ich war verzweifelt und hatte auch sonst viele Zweifel im Glauben. Ich weiß nicht, gibt es bei euch vielleicht auch hier und da mal? Wenn nicht, könnt ihr euch jetzt zurücklehnen, könnt die Augen zumachen. Bei mir kommen immer wieder mal Zweifel. Und dann schickte mir Gott in diese Zweifel den 500-Euro-Mann. Als wir fertig waren mit Abbauen, nimmt ein Mann mich auf die Seite in der Ecke, wo wir alleine standen, und erzählt mir seine Geschichte und sagt: Du, heute Morgen bin ich hierher zum Abbauen gefahren. Ich kannte den Mann überhaupt nicht. Und da hat mir Gott auf dem Weg hierher gesagt: Gib dem Geld mit. Und zwar in bar. Sagt er, habe ich im Gebet so gesagt: Ich kenne den eigentlich gar nicht so richtig. Soll ich dem wirklich was mitgeben? Dann lass doch mal ein Auto vor mich kommen. Die Kennzeichen, was da drauf ist, das gebe ich dem mit. Dann ist ein Auto vor ihn gefahren und da stand die Nummer 500 drauf. Und da hat er gesagt: Oh, 500 ist viel. Wenn es 500 sein sollen, dann muss auch noch ein Auto entgegenkommen mit 500. Und es kam entgegen. Er ist sofort auf die Bank gefahren, hat 5 grüne Scheine geholt, hat die mir in die Hand gedrückt, und ich nenne ihn den 500-Euro-Mann, weil ich seinen Namen bis heute nicht weiß. Er wollte ihn nicht wagen, wollte auch keine Spendenbittung, aber hat gesagt: Ich soll dir das mitgeben, setz für deine Arbeit ein. An diesem Morgen ist bei mir mehr passiert als diese Geldübergabe. Da wurde bei mir aus Zweifel wieder so ein ganz tiefes Vertrauen. Gott hat mich beschämt und hat gesagt: Mensch, du musst dir nicht immer wieder Sorgen und Angst haben. Du darfst getrost gehen. Du darfst getrost gehen, wie bei Elia. Boden Gottes auf der Standspur, das gibt es eigentlich gar nicht. Boden Gottes steht nicht auf der Standspur. Boden Gottes sind geborgen in seiner starken Hand. Sie stehen nicht auf der Standspur irgendwo rum, sondern dürfen im Vertrauen auf Gottes Hand, in Gottes Hand sich fallen lassen. Ich habe dieses Bild mitgebracht aus der Ausstellung. Wenn die Leute dort im Boot den Sturm erlebt haben und Jesus hat den Sturm gestillt, dann laden wir die Leute ein, dass sie mit so einer Figur symbolisch ihr Leben in die große Hand Gottes legen. Und es ist schön zu beobachten, was dann immer eine Ruhe ist. Und ich habe heute Morgen diesen Vers, kriegen die Leute dann mit: Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Diesen Vers habe ich euch mitgebracht. Wer jetzt überhaupt nicht mit Zweifel zu tun hat, der lässt die schön vorne liegen. Hier liegen auch welche. Alle anderen dürfen sich den gerne mitnehmen. Ich hoffe, es ist genug. Wenn nicht, schicke ich auch nochmal hierher. Diese Kärtchen kann man sich aufs Büro, auf den Schreibtisch stellen. Da habe ich meinen stehen. Kann sie auch eine Scheck bei die Scheckkarten tun und immer wieder mal rausziehen. Es macht Mut. Ich komme noch mal zu der Einleitung am Anfang und zu dem, was über der Todeszeitzeige von Hans-Peter Reuer stand. Boden Gottes haben ein großes Ziel. Sie sind erstens geborgen in der Hand Gottes, aber sie haben ein großes Ziel. Und dieser Vers aus Philipper 1, Vers 21 und 23: Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Also wir gehen nicht irgendwo hin. Leute, wir haben echt ein Riesenziel. Wir werden mal bei ihm im Himmel sein. Ich muss die Tage so oft an den Erwin denken. Er war für mich in meinem Glauben ein ganz großes Vorbild. Habe ich gedacht: Mensch, der ist schon im Himmel. Und da wollen wir hin. Und mit dieser Hoffnung, mit dieser Zuversicht, darf ich als Bote Gottes ganz getrost und fröhlich in die Zukunft gehen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Ich möchte dir danken, lieber Vater, dass wir bei dir geborgen sind. Dass wir uns fallen lassen dürfen in deine große Hand. Mann, tu das gut. Danke dafür. Amen.